Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit Christian Röther. Guten Morgen. In dem Dorf Thésée in Frankreich, da gibt es die berühmte christliche Gemeinschaft, die junge Menschen aus aller Welt anzieht. Und die hat seit 4 Monaten einen neuen Leiter. Was ändert sich dadurch in Thésée? Antworten darauf gleich. Außerdem besuchen wir ein Kloster, das dieser Tage 1300 Jahre alt wird, und zwar auf der Insel Reichenau im Bodensee. Und wir werfen einen Blick auf eine neue Operninszenierung in Genf über Franziskus von Assisi. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Thésée, das ist ein Ort im französischen Burgund, der wie kein anderer für die christliche Ökumene steht. Jedes Jahr pilgern zehntausende Jugendliche dorthin aus vielen verschiedenen Ländern, um dann eine Woche lang am spirituellen Leben der Kommunität teilzunehmen, um die berühmten Gesänge mitzusingen und um zu beten. In der vergangenen Woche war auch meine Kollegin Elena Hong vor Ort und sie hat für uns dort vor allem einen Blick darauf geworfen, was sich verändert hat in der ökumenischen Männergemeinschaft, nachdem dort vor 4 Monaten die Leitung gewechselt hat. Der deutsche Katholik Alois Löser wurde damals abgelöst als Prior von dem britischen Anglikaner Andrew Thorpe. Sprechen wir zunächst mal über diesen Wechsel an der Spitze von Thésée. Das ist ja erst der 3. Wechsel in der Geschichte der Brüdergemeinschaft.
Genau. Roger Schütz hat sie gegründet während des Zweiten Weltkriegs, ein evangelisch reformierter Theologe aus der Schweiz. Und seit den 60er Jahren hat sich dann dort ein Ort für Jugendtreffen entwickelt, eben mit dem Schwerpunkt Ökumene. Das heißt, alle Konfessionen sind dort willkommen. Eigentlich ist jeder willkommen, also auch Menschen, die mit Kirche oder Gott wenig oder nichts am Hut haben. Ja, und auch innerhalb der Brüdergemeinschaft gibt es Protestanten, Katholiken, Anglikaner. Das Ziel ist die Einheit der Christen und die Versöhnung. Und dieses Konzept ist ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Viele, vor allem junge Menschen, kommen dahin aus der ganzen Welt, reisen an. 2005 ist die charismatische Gründerfigur Roger Schütz gestorben. Man muss sagen, er wurde tragisch ermordet von einer psychisch verwirrten Frau. Und in diese großen Fußstapfen ist dann Alois Löser getreten, eben ein Katholik aus Deutschland. Die beiden kannten sich sehr gut und sehr lange und deswegen ja wurde auch vieles in der Tradition von Frère Roger, wie er dort genannt wird, weitergeführt. Und jetzt eben knapp 20 Jahre nach dem Tod des Gründers stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Also wie gestaltet die Gemeinschaft, die ja mittlerweile aus den Kinderschuhen rausgewachsen ist, diese Phase des Erwachsenwerdens, wenn man das so ausdrücken möchte? Der neue Prior Andrew Thorpe, der in Thésée Frère Matthew genannt wird, der hat das so beantwortet.
Ich glaube, bei Frère Roger, es gab immer Entwicklungen. Er wollte nie, dass Gemeinschaft so an einem festen Punkt bleibt. Und ich glaube, allgemein, wenn wir sprechen über Tradition in der Kirche, im christlichen Glaube, Tradition ist etwas Lebendiges. Wir sind nicht da, um ein Museum zu bewahren. Eine Kirche, die sich nicht entwickelt, stirbt.
Ja, er stellt sich also bewusst in die Tradition seiner Vorgänger, zeigt sich aber gleichzeitig offen für Neues.
Ja, du hast ja persönlich mit ihm gesprochen, mit dem neuen Prior Andrew Thorpe. Wie wirkt er denn auf dich?
Erst einmal ist es ganz interessant zu beobachten, dass die Schlange nach dem Abendgebet in der Kirche bei Frère Matthew immer am längsten war. Das gehört da ganz klassisch dazu am Abend, dass einige der Brüder für ein Gespräch dann noch zur Verfügung stehen. Und Frère Matthew, der macht das eben auch immer noch, muss man sagen. Und seitdem er Prior ist, da stellen sich bei ihm natürlich die meisten an. Also er ist immer auch der Letzte, der dann wieder in seine Gemeinschaft nach Hause geht. Und ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich für ihn ist, also wie er selber mit dieser Aufmerksamkeit umgeht. Und er sagt, er kann das gar nicht so richtig ernst nehmen. Er hat das so ein bisschen belächelt. Und auch in dem Gespräch, das wir miteinander geführt haben, da wirkte er sehr freundlich, sehr nett, unheimlich bescheiden, fast ein wenig zurückhaltend. Man merkt ihm einfach diese Haltung des Dienens an, was ja auch so typisch ist für den christlichen Hirten. Zumindest in diesem Zusammenhang sieht er sich so und beschreibt er sich so. Und das ist auch das, was er von der Privataudienz bei Franziskus jetzt mitgebracht hat. Da war er vor kurzem in Rom und sagt, naja, ich bin auch nur ein Mensch, nur jetzt eben mit Leitungsamt. Und diese Haltung, die spiegelt sich übrigens auch in seinem Leitungsstil wieder. Er trifft gerne Entscheidungen im Team, also nicht alleine. Es gibt dann so kleine Arbeitsgruppen, hat er erzählt, die zu verschiedenen Themen beraten, gemeinsam beraten, zum Beispiel über das Leben in der Gemeinschaft, über materielle, über pastorale Fragen. Zuletzt auch über die Entscheidung, wo das nächste europäische Jugendtreffen stattfinden soll.
Es gab mehrere Einladungen und ich habe so meine Meinung gegeben und dann ich habe die Brüder verlassen und sie haben unter sich diskutiert und dann sie haben mich später gesagt, ja, jetzt musst du entscheiden und ich habe gesagt, ja, das ist gut so und wir wollen das in viele unserer Bereiche unseres Lebens so machen.
Genau, und das Jugendtreffen, das findet also jetzt in Tallinn statt. Die Entscheidung ist gefallen. Aber man merkt auf jeden Fall, das Synodale ist ihm wichtig. Man hat einfach den Eindruck, auch noch mehr als bei Alois und Roger. Und die Frage ist jetzt, macht er das jetzt nur am Anfang quasi als eine Strategie, damit dieser Rollenwechsel geschmeidig über die Bühne geht? Oder bleibt das so? Das muss man dann abwarten.
Auf jeden Fall scheint Andrew Thorpe beliebt zu sein als neuer Prior in Taizé. Er tritt in große Fußstapfen, denn auch sein Vorgänger Alois Löser war beliebt und er war sehr präsent in den Kirchen, auch im Vatikan. Wie geht Andrew Thorpe damit um?
Ja, Frère Alois ist ja vorübergehend in Kuba bei einer Niederlassung der Taizé-Brüder. Das heißt, dass Frère Matthew jetzt den nötigen Raum hat, die neue Rolle einzunehmen, da wirklich auch anzukommen in dieser Leitungsrolle. Matthew hat in der Beziehung eine Parallele zur Situation mit Papst Benedikt gezogen. Das fand ich ganz interessant. Der hat sein Amt ja auch 2013 noch zu seinen Lebzeiten weitergegeben. Ja, und spätestens im Oktober werden wir dann Alois auf der großen Bühne der Weltkirche wiedersehen, bei der Synode in Rom. Dann werden im besten Fall die zwei Taizé-Brüder Seite an Seite im weißen Habitgewand vorne sitzen.
Du warst vor genau einem Jahr auch schon in Taizé, als also noch Alois Löser verantwortlich war. Hat sich in diesem Zeitraum was verändert?
Also auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Taizé ist immer noch Taizé und man könnte sogar behaupten, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es einen neuen Leiter gibt, würde man es gar nicht merken. Es gibt nur einige wenige kleine Dinge, die mir aufgefallen sind innerhalb der Kirche, der zentralen Kirche. Das ist die Versöhnungskirche. Da finden dreimal am Tag die Gebete statt. Zum Beispiel steht der Ambo, also das Lesepult, wo oben die Bibel drauf liegt, etwas weiter vorne, näher an den Gottesdienstbesuchern dran. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, es gibt eine kleine Öffnung hin zu den Brüdern, die ja immer abgetrennt in der Mitte sitzen, hintereinander. Und dann noch etwas Äußerliches. Einige der Brüder, kann man beobachten, tragen einen Bart. Früher waren alle glatt rasiert, haben ihr Haar kurz geschnitten getragen und sahen auch in ihren Habitgewändern alle recht ähnlich aus. Da scheint es jetzt unter Matthew mehr Freiraum zu geben für Individualität. Und auf den Zimmern ist mir noch aufgefallen, dass an jeder Tür ein Plakat hängt. Da sind Notfallnummern drauf, Ansprechpartner und zwar im Fall von sexuellen Übergriffen. Das hatte Matthew ja schon bei seiner Einführung angekündigt, dass ihm Transparenz und Aufarbeitung wichtig sind. Das Thema hatte auch sein Vorgänger schon auf dem Schirm. Da gab es in Taizé jetzt nicht so viele Fälle von Missbrauch, aber es gab eben welche. Und wöchentlich wird in Workshops über Safeguarding gesprochen, also über Prävention. Und man hat den Eindruck, ja, dass es da ein stärkeres Bewusstsein gibt für das Thema Prävention. Mein Fazit also unterm Strich, Matthew ist offen für Neues, er ist bereit, die Verantwortung dort zu tragen, zu übernehmen, er ist sehr aufmerksam. Die Frage ist, ob es jetzt bei diesen kleinen Veränderungen bleibt oder ob in Zukunft auch größere Veränderungen kommen.
Elena Hong hat einen Blick geworfen auf die christlich-ökumenische Gemeinschaft im französischen Taizé und auf die Veränderungen dort. Und das Gespräch dazu, das haben wir vorab schon aufgezeichnet. Die Reichenau, das ist die größte Insel im Bodensee. Sie ist dicht besiedelt, da wird Wein angebaut und der Rhein fließt vorbei. Und die Insel ist auch ein Touristenmagnet. Auch weil dort vor 1300 Jahren ein Kloster gegründet wurde. Vorher war die Insel unbewohnt. Drei romanische Kirchen gibt es dort und die Klosterinsel Reichenau zählt inzwischen auch zum Kulturerbe der UNESCO. 1300 Jahre Reichenau, das wird jetzt auf der Insel natürlich gefeiert. Aber wie sehr prägt das Kloster die Insel heute noch? Anke Hagedorn hat sich auf Spurensuche begeben.
Es heißt, das Kloster auf der Bodenseeinsel Reichenau sei von Bischof Pirmin gegründet worden. Wer dieser Pirmin war, weiß keiner so genau. Sicher ist, er hat eine Reihe von Klöstern gegründet. Um das Jahr 724 herum kam Pirmin an den Bodensee, um auch dort eine Abtei zu errichten. Die Reichenau, die größte Insel im Bodensee, schien ihm ein geeigneter Baugrund zu sein. Wann und wie es genau zur Gründung des Klosters auf der Reichenau kam, steht bis heute nicht eindeutig fest.
Bei der Rekonstruktion der Gründungsgeschichte haben wir das Problem, dass es kein authentisches zeitgenössisches Dokument über die Gründung gibt. 724 ist ein traditionell angenommenes Datum. Es würde in die wenigen Fixpunkte, die wir über Pirmins Leben wissen, gut passen.
Die Entscheidung, ein Kloster auf der Reichenau zu gründen, passt in die Zeit. Denn damals war die römische Kirche bemüht, die Region im östlichen Teil des Frankenreichs zu christianisieren, also das heutige Westdeutschland, die Niederlande und die Schweiz.
Da gibt es in der späten Merowingerzeit Christen, die sich nicht an die Riten der römischen Kirche halten und vor allem es gibt keine Infrastruktur. Und um das zu ändern, kommen im frühen 8. Jahrhundert Missionare in diese Gebiete. Also bedeutend ist Bonifatius, der in Bayern Bistümer gründet, oder eben Pirmin, der rund um den Oberrhein Klöster errichtet.
Eine Insel als Ort für eine Klostergründung, das entspricht der monastischen Lebensweise.
Zur klösterlichen Ideologie gehört das Motiv der Weltabkehr und dazu eignet sich eine Insel besonders. Andererseits würde ich jetzt gerade im Fall von Reichenau das Motiv der Weltabkehr nicht allzu hoch hängen. Die Reichenau ist eine Rheininsel und der Rhein war die Hauptverkehrsachse des Frankenreichs. Pirmin hat also an der Autobahn gebaut.
Der Bauplatz lag auf der Nordseite der Insel, gleich neben einem Naturhafen. Von dort ist es nicht weit mit dem Boot zum Festland, dem Hafen in Allensbach. Die Abteikirche war zunächst ein recht bescheidener Bau. Sie entwickelte sich aber bald zum Zentrum eines beachtlichen Klosters mit monumentaler Abteikirche und einem Gebäude für die Mönche. Mit Abt Waldo begann 782 das goldene Zeitalter auf der Reichenau. Er gründete eine Klosterschule und eine Bibliothek, die schon bald weit über die Grenzen des Bodensees hinaus bekannt waren. Der Adel schickte seine Söhne zur Ausbildung. Unter Abt Hatto III. Erreichte das Kloster Ende des 9. Jahrhunderts eine einzigartige politische Macht. In ihrer Glanzzeit lebten rund 130 Mönche auf der glücklichen Aue der Augia Felix, wie der Dichter Wallafried Strabo, einer ihrer Äbte, sie genannt hat. Auch einige der Mönche des Klosters Reichenau wurden berühmt, etwa Meinrad. Meinrad kam mit 5 Jahren zur Ausbildung in die Klosterschule auf der Reichenau. Nach dem Studium legte er die Gelübde als Benediktinermönch ab. Sein Wunsch aber war es, als Einsiedler Gott allein zu dienen. Meinrad zog sich zurück auf den Ezelpass im heutigen Kanton Schwyz und lebte dort über 2 Jahrzehnte lang als Einsiedler. Dort, wo seine Klause stand, steht heute das Kloster Einsiedeln, und zwar seit dem Jahr 934. Der heutige Abt des Klosters ist Urban Federer. Er ist zum Meinratsfest am 28. Januar auf die Reichenau gekommen.
Reichenau und St. Gallen, die zwei großen Abteien Mitteleuropas, die kann man gar nicht wegdenken bei anderen Abteien wie Einsiedeln. Unsere Handschriften zeigen eindeutig nach St. Gallen und nach Reichenau. Das heißt, man hat sich auch das Know-how, würden wir sagen, wie man Mönch ist, dort geholt.
Meinrad, der Eremit, wurde 861 von 2 Räubern erschlagen. Der Legende nach sollen 2 Raben die Mörder bis nach Zürich verfolgt haben, wo die Männer verurteilt und hingerichtet wurden. Noch heute zieren die beiden Raben das Wappen des Klosters Einsiedeln. Die Mönche der Abtei Reichenau holten den Leichnam Meinrads ins heimatliche Inselkloster und bestatteten ihn dort. Meinrad wurde schon bald, auf der Insel und darüber hinaus, als Märtyrer und Heiliger verehrt. Dennoch gaben die Mönche später seine Gebeine zurück an das Kloster Einsiedeln.
Die Reichenau hat dann gesagt im 10. Jahrhundert, ja, nehmt doch die Reliquien, also das Übergebliebene heißt das eigentlich wörtlich übersetzt, des heiligen Meinrads zu euch, das sind ja eure Wurzeln. Und so hat die Reichenau uns die Reliquien des heiligen Meinrads geschickt.
Nicht nur der Abt, auch zahlreiche andere Gäste sind zum Meinratsfest auf die Reichenau gekommen. Es bildet den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 1300-jährigen Bestehen der Klosterinsel. Abt Urban Federer hat eine silberne Büste mit den Reliquien des heiligen Meinrads vom Kloster Einsiedeln auf die Insel mitgebracht.
Das ist die Hauptreliquie unseres Altars. Also wir haben hier gestern Abend noch kurz rausgeholt, um sie auf die Reichenau zu bringen. Die wird heute Abend wieder ihren Platz im Hauptaltar des Klosters Einsiedeln bekommen.
Am Ende des Gottesdienstes singen alle gemeinsam das Meinratslied. Knapp über 5000 Einwohner hat die Reichenau heute. Sie begehen drei eigene Inselfeiertage, das Markusfest, das Heiligblutfest und Maria Himmelfahrt. Dann ruht die Arbeit und alle Kinder haben schulfrei. Zu den Festgottesdiensten holen die Insulaner die Schreine mit den Reliquien ihrer Heiligen aus der Schatzkammer und tragen sie in Prozessionen über die Insel. Für die Reichenauer ist dies Bestandteil ihrer Identität, betont Brigitte Werle, die seit 50 Jahren auf der Insel lebt.
Dass wir so eine Gemeinschaft sind und dass da so viele auch daran teilnehmen und sich einbringen. Nicht nur, dass wir den historischen Hintergrund haben, sondern dass es auch wirklich gelebt wird.
Der Niedergang des Klosters Reichenau begann Anfang des 14. Jahrhunderts. Es wurde immer klarer. In ihrer bisherigen Form würde die Abtei nicht mehr lange bestehen. Das Prinzip, nur Adelige in die Klosterschule aufzunehmen, hatte sich überlebt. Die Zahl der Mönche nahm rapide ab. 1803 wurde das Kloster im Rahmen der Säkularisation aufgehoben. Wie viele andere Klöster auch, wurde es nach dem Reichsdeputationshauptschluss vom Staat übernommen. An die glorreiche Zeit der Insel erinnern neben dem Münster, der früheren Abteikirche, noch zwei weitere romanische Kirchenbauten auf der Reichenau. Die St. Georgskirche im Ortsteil Oberzell und St. Peter und Paul in Niederzell. Der Historiker Harald Derschker ist immer wieder aufs Neue beeindruckt, wenn er im Inneren der Kirche St. Georg steht.
Reichenau wurde 2000 gesamthaft in das Weltkulturerbe der UNESCO übernommen. Und hier sehen wir eines der stärksten Argumente dafür, eben die Ausmalung des Hauptschiffs der Kirche St. Georg in Oberzell, die in wesentlichen Teilen erhalten ist. Die steht einzigartig da nördlich der Alpen, also eine fast vollständige Kirchenausmalung des 10. Jahrhunderts.
Die romanische Kirche St. Peter und Paul liegt ganz weit an der westlichen Spitze der Reichenau. Dieser Teil der Insel war einst durch sumpfiges Gebiet weitgehend von der Hauptinsel getrennt und ist auch heute noch ein Ort der Ruhe und der Besinnung, abseits des touristischen Trubels rund um das Münster. Hier leben seit 2001 auch wieder Mönche. Stefan Vorwerk, Hugo Eimann und Stephanos Petzold gehören ebenso zur Zella St. Benedikt, so heißt die kleinste Form eines Klosters, wie die beiden Benediktinerinnen Araceli Escurzon und Rochelle Marie Vidal. Die drei Mönche wohnen im Pfarrhaus der Kirche St. Peter und Paul, die beiden Ordensfrauen in einem Gebäude schräg gegenüber. Die Mönche gestalten die Gottesdienste in den drei katholischen Kirchen der Insel. Gemeinsam mit den Ordensfrauen halten sie außerdem die drei Tagesgebete, die Morgenhore, das Mittagsgebet und die Abendhore in der Eginokapelle der Kirche St. Peter und Paul ab. Die Gebete sind öffentlich. Oftmals nehmen auch Touristen daran teil. Anders als Pirmin, der Gründer der Reichenauer Abtei, träumt der Benediktiner Stefan Vorwerk aber nicht von der Entstehung eines großen Klosters auf der Insel.
Die Zukunft unserer Klöster liegt eben nicht mehr in diesen ganz großen Gemeinschaften, weil die werden immer weniger. Die Mitgliederzahlen schrumpfen. Wir sind jetzt so als kleine Zeller auch zukunftsträchtig. Wir werden kleiner und ja, aber nicht unintensiver.
Eine Reportage von Anke Hagedorn. Und ein Hinweis noch, am 20. April werden neue Ausstellungen eröffnet zu 1300 Jahren Klosterinsel Reichenau. Und zwar im Museum Reichenau und im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz. Der französisch-algerische Künstler Adel Abdessemet ist vor allem als Videokünstler bekannt. Oft spielen in seinen Werken Tiere eine wichtige Rolle und oft sind die Arbeiten kontrovers und teils auch verstörend. Jetzt widmet sich Adel Abdessemet einem christlichen Heiligen, für den waren Tiere auch ganz besonders wichtig, nämlich Franziskus von Assisi. In Genf inszeniert Abdessemet die Oper Saint-François d'Assise von Olivier Messiaen. Heute Abend ist Premiere und was das Publikum da erwartet, das weiß Katrin Hondel. Sie hat den Künstler getroffen.
Bevor Adel Abdessemet über Musik, Kunst und Spiritualität redet, ist da ein Rabe. Am Nebentisch im Café schnappt der Vogel sich ein Milchdöschen, pickt es clever auf und schlürft die Milch.
C'est le corbeau. Il a le plus de mémoire. Oui.
Raben seien die Vögel mit dem besten Gedächtnis, sagt Adel Abdessemet. Schon lange spielen Vögel in seiner Kunst eine wichtige Rolle. Die Taubenpost zum Beispiel, riesige Taubenplastiken, die Sprengstoffgürtel tragen wie Terroristen. Oder ein Video, in dem an den Füßen aufgehängte Hühner in Flammen aufgehen. Natürlich mit Tricktechnik gefilmt. Adel Abdessemet zeigt und verurteilt Gewalt gegenüber Menschen und Tieren. Schon deshalb, sagt er, fühle er sich verbunden mit Olivier Messiaens Saint-François d'Assise. Mal dominiert eine riesige weiße Taube mit blutender Brust sein Bühnenbild, mal projiziert er Videos lebendiger Vögel auf große runde Metallscheiben, die an orientalische Teetabletts erinnern. So bei der Vogelpredigt des Franz von Assisi, in Genf gesungen von Robin Adams.
Als ich diese Musik hörte, war mir klar, das ist der einzige Heilige, der den Tieren Raum gibt. Er ist der Heilige des Lebendigen. Alle sind bei ihm Brüder. Er hat ein Bewusstsein für unseren Planeten. Aber was wir den Tieren heute antun, macht uns zu Völkermördern.
Olivier Messiaen war ein tiefgläubiger Katholik. Seine Oper Saint-François d'Assise ist ein Glaubensbekenntnis. Adel Abdessemet kam 1971 in Algerien auf die Welt. Als in den 90er Jahren Islamisten das Land terrorisierten und auch den Direktor seiner Kunstakademie ermordeten, flüchtete Adel. Mit Hilfe einer katholischen Ordensgemeinschaft gelangte er nach Frankreich. Religiös sei er nicht, sagt er. Aber spirituell.
Weil ich ein Künstler, ein Poet bin. Es gibt keinen Künstler, der nicht spirituell ist. Sonst wären wir doch arme Kapitalisten.
Die Kostüme, die Adel für die Genfer Opernbühne entworfen hat, erinnern an die Armen und Obdachlosen von heute. Die Sänger tragen deckenähnliche Kutten, behängt mit Plastiktüten und Elektroschrott. Es sei ein heiliger Franziskus des Jahres 2024, sagt Adel Abdessemet. Einmal blinkt auf der Bühne sogar kurz das Bild des Papstes auf und verschwimmt mit einer mittelalterlichen Darstellung des Heiligen. Messiaens Musik und das Libretto sind inspiriert von der Bilderwelt der mittelalterlichen Malerei von Fra Angelico oder Giotto.
Olivier Messiaen ist wie ich. Er ging in den Louvre, sah das Meisterwerk von Giotto, die wunderbare Vogelpredigt. Er sah, meditierte und träumte wie ich. Wir sind Komplizen. Er hat die Oper ja auch in Bilder aufgeteilt. 3 Akte, 8 Bilder, nicht 8 Szenen, 8 Bilder.
Und die Bilder waren es, sagt Adel Abdessemet, die ihm den Mut gaben, das Angebot anzunehmen und zum ersten Mal eine Oper zu inszenieren. Und es scheint, als hätten sich da über Zeit und Raum hinweg am Grand Théâtre von Genf 2 gefunden, beziehungsweise 3. Der tiefkatholische Olivier Messiaen und der rebellische Gegenwartskünstler und der heilige Franz von Assisi.
Katrin Hondel über die Oper Saint-François d'Assise, inszeniert von Adèle Abdesmet. Heute Abend ist in Genf Premiere und wie es war, das hören Sie dann ab 23 Uhr in der Sendung Fazit bei Deutschlandfunk Kultur. Das war Tag für Tag, die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit dem Marktplatz, heute mit Britta Mersch. Es geht dann um Fitness ohne Altersgrenze, Sport für Menschen 50+. Ich bin Christian Röther, danke und wenn Sie mögen, bis morgen.